Ja, wir wollen heute zum Schluss kommen mit unserem Exkurs über die Gaben, die aufgehört haben. Wir wollen uns aber abschließend mit ein paar Dingen beschäftigen. Ich möchte nochmal als erstes kurz eingehen auf die Gaben der Heilungen und Wundertaten, die in 1. Korinther 12, Vers 28 erwähnt werden. Das nur kurz, denn im Rahmen der Behandlung der anderen Gaben habe ich das teilweise schon erwähnt. Wir hatten gesehen, dass diese Gaben speziell auch in Verbindung standen mit dem Aposteldienst und stellten eine Bestätigung der Apostel dar. Als Gaben, als Geistesgaben, haben diese Gaben aufgehört. Das ergibt sich aus Hebräer 2, Vers 4, wo diese besonderen Kraftwirkungen Gottes in Vergangenheit erwähnt werden. Wir haben diese Stelle gesehen, hier Hebräer 2, Vers 4, wo dargelegt wird, es handelt sich um eine Bestätigung der Apostel in der Anfangszeit ihres Dienstes. Und wir hatten auch erwähnt, dass in Apostelgeschichte 9, Vers 36 erst Petrus auftauchen muss, damit diese Auferweckung geschieht. Da sehen wir, nicht jeder Gläubige konnte einfach hingehen und beten, dass jemand auferweckt wird, und so kam er wieder zum Leben, sondern es tauchte Petrus auf und man sieht, dass diese Vollmacht dann eben auch in Verbindung stand mit seinem Aposteldienst. In der späteren Zeit war es dann so, dass wir auch den Sachverhalt finden, dass die Apostel nicht immer heilen konnten. Und auch dieses Beispiel haben wir gesehen. Ich fasse jetzt nur alles, was damit zusammenhängt, hier nochmal zusammen, nämlich in 2. Timotheus 4, Vers 20, da lässt Paulus Trophimus krank zurück. Später erbarmt sich Gott über ihn und richtet ihn auf und macht ihn wieder gesund. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich nützlich gewesen wäre, dass der Trophimus wieder gesund wird und mit Paulus weiterreisen kann. Also als Gabe, müssen wir sagen, hat das aufgehört, als Gabe, die speziell eben in Verbindung mit einer Person stand und diese Person zum Beispiel als Apostel bestätigt hat. Und da es heute keine Apostel mehr gibt, ist es auch nicht nötig, dass jemand solch eine Bestätigung bekommt, weil sonst würde ihn ja Gott als Apostel bestätigen. Ich hatte aber erwähnt, dass Gott als Erhörung von Gebet auch heute noch heilen kann. Und in der Bibel wird uns ganz speziell in Jakobus 5 die Vorgehensweise hier erwähnt. Das muss nicht die einzige Vorgehensweise sein, ist aber die naheliegende, dass wenn jemand krank ist aus der Gemeinde, dass er die Ältesten zu sich ruft, die Ältesten zu ihm kommen und mit dem Kranken beten, für ihn beten, über ihn beten, wie es da heißt. Und wir haben die Verheißung, Gott wird ihn aufrichten. Wir können diese Stelle nicht so interpretieren, dass Gott ihn auf jeden Fall heilen wird. Und auch nicht so, dass jeder Kranke einen Anspruch auf Heilung hat. Diese Aussage hängt zusammen mit einer falschen Auslegung von Jesaja 53. In Jesaja 53 heißt es ja, er hat unsere Krankheit getragen. Wenn wir das Buch Jesaja im Zusammenhang studieren, dann sehen wir, dass der Ausdruck Krankheit dort gebraucht wird für die Sündenkrankheit und nicht für die physische Krankheit. Und was im Matthäus-Evangelium, wo das zitiert wird, gemacht wird, ist eine Anwendung und nicht eine wortwörtliche Erfüllung. Und da müssen wir das beachten, dass oft im Neuen Testament alttestamentliche Stellen angewendet werden auf bestimmte Situationen, ohne dass gesagt wird, das hat sich wortwörtlich erfüllt. Da gibt es viele Beispiele davon. Ein Beispiel für eine Anwendung ist auch die Aussage, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten berufen hat. Wenn wir das nachlesen im Zusammenhang, dann sehen wir, dass es hier eigentlich um Israel geht, also wortwörtlich hat sich das in Israel erfüllt oder erfüllt sich das in Israel, aber es wird hier angewendet auf Jesus. Also wir müssen hier aufpassen zu sagen, aufgrund von Jesaja 53 hat jeder Gläubige das Recht, geheilt zu werden. Das ist nicht der Fall. Wir sehen viele Beispiele in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wo Gott Krankheit und Leid benutzt hat, um Gläubige zu verändern. Das alttestamentliche sehr gute Beispiel ist Hiob. Das neutestamentliche Beispiel ist Paulus selbst, wie er es erwähnt, dass seine Leiden dazu dienten, um es ihm an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Und auch im Neuen Testament sehen wir, Gott hat einen Zweck und verfolgt ein Ziel mit dem, was er tut. Und da ist Krankheit mit eingeschlossen. Dazu kommt noch, dass in der Endzeit wir mit einer Zunahme von falschen Wundern rechnen müssen und nicht mit einer Zunahme von echten Wundern. Es kommt nämlich der Antichrist, es kommen viele falsche Propheten und der Antichrist, der verführt, da lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 folgendes: Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also wir sehen hier, es wird eine Verführung kommen, es wird aufgrund der Wirkung des Satans sein, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Das ist ein Kennzeichen der Endzeit und natürlich steht es hier dann in Verbindung mit dem Antichristen, aber für das Kommen des Antichristen gibt es auch eine vorausgehende Entwicklung. Somit wird die Menschheit durch das Wirken von dämonischen Geistern und durch das Wirken des Satans vorbereitet auf das Kommen des Antichristen. Wir haben also einen Verfall, eine Zunahme an Verführung in der Menschheit, sodass, wenn der Antichrist dann kommen wird, die Menschheit bereit für ihn ist. Nicht zu jedem Zeitpunkt wäre die Menschheit bereit dazu, sondern dem geht eine Entwicklung voraus, wo der Satan schon wirkt. Und wenn er dann kommt, dann werden die Menschen ihm zujubeln und werden ihn verehren. Also in der Endzeit haben wir eine Zunahme von falschen Wundern und falschen Zeichen. Und wenn jemand herkommt aus der Pfingst- oder charismatischen Bewegung und sagt, Gott erschenkt eine neue Erweckung mit vielen Zeichen und Wundern neue Gnade oder neues Pfingsten, dann stimmt das einfach nicht mit dem biblischen Heilsplan überein. Auch diese sogenannte Erweckung, als die Pfingstbewegung entstanden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, passt nicht in den Heilsplan Gottes. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass Erweckungen in dem Sinne geschehen können, auch heute noch geschehen können. Also es ist nicht so, dass wir heutzutage sagen, wir sind in dieser schlimmen Endzeit, wir brauchen gar nicht damit zu rechnen, dass es eine Erweckung gibt. Wir sollen sogar damit rechnen und dafür beten, dass es auch heute noch Erweckungen gibt. Wir wissen aber, es wird nicht solch eine umfangreiche Erweckung geben, wie sie es in den, zum Beispiel im 17. Jahrhundert gegeben hat. Das ist einfach nicht Teil der Endzeiterwartung. Aber lokal, auch in größeren Gebieten, kann Gott das durchaus auch heute schenken. Deswegen im Gebet sollen wir da nicht nachlässig sein und sagen, es tut sich sowieso nichts, wir beten nicht. Nein, wir dürfen und sollen dafür beten, auch mit der Erwartung, dass es geschieht. Dass es hier geschieht, dass es sonst wo auf der Welt geschieht. Und es geschieht auch noch und es geschieht so lange, wie die Gemeinde auf der Erde ist, bis dann die Entrückung kommt. Auch nach der Entrückung gibt es gewisse Erweckungen, die aber dann Teil des Endzeits geschehen sind und in der Offenbarung zum Beispiel vorausgesagt sind. Was eben, das möchte ich nochmal da ergänzen, was nicht richtig ist, ist diese Lehre, dass durch Erweckungen die ganze Welt sozusagen in das tausendjährige Reich verwandelt wird. Das ist eine falsche Lehre, eine falsche Endzeiterwartung, dass auf der ganzen Welt Erweckung geschehen, immer mehr Menschen erfasst werden, bis dann alle gläubig sind und so das tausendjährige Reich dann verwirklicht wird durch die Gemeinde. Das ist keine biblische Lehre, sondern biblisch ist es so, dass wir diesen Zerfall haben, diesen Verfall, dann kommt irgendwann die Entrückung, die wahren Gläubigen werden von der Erde genommen und alles wird eingeleitet für das Kommen des Antichristen, der dann auftauchen wird und von den meisten Menschen auch angenommen wird. Also so viel zu den Gaben der Heilung und Wundertaten. Und daraus geht auch hervor, dass es nicht biblisch ist, zu einer Heilungsveranstaltung zu gehen. Ja, manche, die sind krank, die sind verzweifelt, die sagen sich, da ist eine Heilungsveranstaltung, da kommt ein Heiler, da gehe ich jetzt hin. Es gibt keine Heiler. Es gibt keine Heiler, keine biblischen Heiler. Es gibt falsche Heiler, aber nicht biblische Heiler. Und deswegen brauchen wir auch nicht zu einer Heilungsveranstaltung zu gehen, sondern was er tun sollte, ist eben, wie ich gesagt habe, die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und diese bitten, dass sie mit Öl salben und beten, so wie es in Jakobus 5 eben beschrieben steht. Und ich hatte erwähnt, das ist die Vorgehensweise, die biblische. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht auch das Gebet eines einzelnen Gläubigen erhören kann. Das kann er durchaus. Da ist Gott in diesem Sinne souverän. Aber wie ich gesagt hatte, die Entwicklung und die Erwartung in dieser Zeit ist nicht, dass immer mehr Heilungen geschehen, immer mehr Wundertaten geschehen, sondern eben genau das Gegenteil. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, und zwar etwas, was diese Bewegung eben oft begleitet, und das ist die Handauflegung. Deswegen möchte ich da noch ein paar Worte dazu sagen. Bei manchen Pfingstlern oder Charismatikern hat man den Eindruck, nicht bei allen, es gibt da auch andere, aber bei manchen ist es so, dass ohne Handauflegung nichts geht. Dass sie sehr schnell dabei sind, die Handauflegung, den Kontakt, die Berührung zu suchen. Und dass, wenn sie zum Beispiel anbeten, für einen zu beten, dass sie auch dann gleich die Hand auflegen wollen. Und deswegen wollen wir etwas biblisch darauf eingehen. Was sagt denn die Bibel über Handauflegung? Ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Handauflegung, den wir in der Apostelgeschichte sehen, in Apostelgeschichte 6, Vers 6, ist, dass sie in Verbindung steht mit der Einsetzung zum Dienst. Und zwar hier in dem Zusammenhang durch die Apostel. Apostelgeschichte 6, Vers 6. Diese stellten sie vor die Apostel, nämlich die Diakone, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. So wurden die Diakone eingesetzt, nicht etwa um sie zu heilen, sondern um sie zum Dienst einzusetzen. Und so auch in Apostelgeschichte 13, Vers 3. Da geht es um Barnabas und Saulus, die ausgesondert werden sollten zu dem Werk des Dienstes. Und da heißt es, da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen, nämlich auf die Missionsreise. Also auch hier Einsetzung zum Dienst. Und das schlagen wir jetzt nicht auf, es wird auch erwähnt in Verbindung mit Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 22. Daneben ein weiterer wichtiger Aspekt, der auch mit dieser Einsetzung in Verbindung steht, aber nicht ausschließlich, ist die Ausübung von Autorität. Das sehen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 17. Und zwar, das ist jetzt wichtig, das zu beobachten, wenn wir diese Stelle separat betrachten, dann könnte man meinen, es handelt sich um etwas anderes. Wir lesen Vers 17, da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Diese Stelle wird gerne isoliert zitiert von Pfingstlern, um damit zu beweisen, oder sie wollen damit beweisen, dass durch die Handauflegung der Heilige Geist vermittelt wird. Und an dieser Stelle war es ja auch tatsächlich so, aber hier müssen wir den Zusammenhang betrachten und der zeigt, dass es um die Ausübung von Autorität ging. Denn was war hier geschehen? Es geht hier um die Samariter. Das waren Gläubige, die, sie sind hier dann zum Glauben gekommen, aber das war ein Mischvolk, das entstanden ist, als Israel verschleppt wurde in die Gefangenschaft. Da wurden andere Völker dort in Israel und Jerusalem angesiedelt. Die vermischten sich mit den Juden, die geblieben waren, und sie führten einen eigenen Gottesdienst ein. Ein Gottesdienst, der nicht der Bibel entsprach. Und somit wurden die Samariter verachtet von den Juden. Und auch andersrum, die Samariter haben selber gesagt, wir haben Recht. Ja, auf dem Berg Gerazim soll man anbeten, nicht auf dem Berg Zion. Unser Glaube ist der richtige. Und entsprechend herrschte eine Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Und die Samariter anerkannten nicht die Autorität der Juden. Und was war nun passiert? Philippus kam hin und verkündigte das Evangelium, und es kamen einige zum Glauben. Nun legt nicht Philippus ihnen die Hände auf, um den Heiligen Geist, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Sie empfingen ihn auch nicht so, wie es später bei Apostelgeschichte 10 der Fall war. Als den Heiden das Wort verkündigt wurde, da fingen sie an, in Sprachen zu reden, in Apostelgeschichte 10 bei Cornelius, und sie empfingen den Heiligen Geist ohne Handauflegung. An dieser Stelle musste aber Petrus kommen und Johannes kommen, Apostel. Philippus war keiner. Petrus und Johannes mussten kommen, Apostel. Und Petrus und Johannes, sie waren Autoritäten der jüdischen, jüdisch-christlichen Gläubigen. Und durch die Handauflegung akzeptierten die Samariter die Autorität von Petrus und Johannes. Sie akzeptierten sozusagen die Autorität der jüdisch-christlichen Gläubigen, derjenigen, die sie vorher abgelehnt hatten. Und somit wurde dadurch sichergestellt, dass hier nicht eine neue Sekte entstand, eine samaritisch-christliche Sekte, die sagt, wir glauben jetzt an Jesus, aber wir akzeptieren nicht die jüdischen Apostel, sondern wir kommen aus unserem samaritischen Hintergrund raus und nehmen jetzt Jesus als Messias an. Dadurch, dass sie es zuließen, dass ihnen die Hände aufgelegt wurden von wirklich den Autoritären oder den Aposteln, die Autorität hatten, ordneten sie sich auch ihnen unter. Und somit sehen wir, Handauflegung bedeutet Ausübung von Autorität. Und als sie das akzeptiert hatten, dass nämlich Johannes und Petrus ihnen die Hände auflegten, dann empfingen sie den Heiligen Geist. Vorher hat Gott ihnen den Heiligen Geist nicht gegeben. Und die Regel ist, und das sehen wir im Galaterbrief, die Regel ist, Galater 3, Vers 14, die Regel ist, dass durch den Glauben der Heilige Geist empfangen ist. In der Apostelgeschichte ist es aber so, da bekamen gewisse Volksgruppen das erste Mal das Evangelium verkündigt und wurden das erste Mal in die Gemeinde eingefügt. Und bei diesen Begebenheiten, nämlich in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10, haben wir besondere Schlüsselereignisse. Nämlich in Apostelgeschichte 2, da kommen die Juden zum Glauben, werden die Juden der Gemeinde hinzugefügt. In Apostelgeschichte 8 werden die Samariter der Gemeinde hinzugefügt. Und in Apostelgeschichte 10 werden die Heiden der Gemeinde hinzugefügt. Das sind drei Schlüsselereignisse, und sie werden auch in Verbindung gebracht mit dem Schlüssel, den Petrus bekommt. Denn wir sehen, Petrus ist hier mit dabei, bei dieser Situation, wo dann die Samariter das erste Mal den Heiligen Geist bekommen. Wenn von nun an ein Samariter zum Glauben kommt, ist nicht zu erwarten, dass dann Petrus zum Beispiel extra kommen muss, die Hand auflegen muss und sie dann erst den Heiligen Geist bekommen. Nachdem dieses Schlüsselereignis praktisch geschehen ist, trifft das Prinzip aus dem Galaterbrief zu, dass wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und somit dürfen wir diese Schlüsselereignisse, diese besonderen heilsgeschichtlichen Ereignisse, die auch die Erfüllung von Apostelgeschichte 1 darstellen, dass nämlich das Evangelium verkündigt wird, nämlich in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und in der ganzen Welt. Diese speziellen Ereignisse, die heilsgeschichtlich wichtig sind, dürfen wir nicht als Grundlage für eine Lehre nehmen, nämlich zum Beispiel, dass der Heilige Geist nur durch Handauflegung empfangen wird. Wir haben noch so ein ähnliches Ereignis in Apostelgeschichte 18, wo es um die Johannesjünger geht. Auch sie hatten den Heiligen Geist noch nicht, aber da wird im Zusammenhang deutlich, dass sie auch noch nicht wirklich das Evangelium im vollen Umfang verstanden hatten. Und diese drei Ereignisse sind wichtig, und so sehen wir, Handauflegung bedeutet auch auf der einen Seite Ausüben von Autorität und auf der anderen Seite Akzeptieren von Autorität über sich selbst. Also jeder, der sich die Hand auflegen lässt, muss sich das sehr gut überlegen, denn er akzeptiert die Autorität eines anderen unter Umständen über sich selbst. Das passt auch auf die vorherigen Bibelstellen, denn wenn jemand zum Dienst eingesetzt wird, zum Beispiel als Diakon, akzeptiert er ja auch die Autorität dessen, der ihn einsetzt. Wenn jemand ausgesandt wird in eine Missionsreise, dann akzeptiert er die Autorität zumindest in dem Sinne, dass er ausgesandt wird. Paulus hat sich dadurch nicht als Apostel untergeordnet unter die Gemeinde, aber in Bezug auf die Missionsreise sehr wohl die Autorität der Gemeinde akzeptiert, die ihn aussendet und Barnabas auch. Dann in Verbindung mit Autorität haben wir auch Heilung mit apostolischer Autorität. Also hier sehr wohl Heilung. In Markus 16 wird da ganz allgemein erwähnt, diese Stelle hatten wir schon, deswegen schlagen wir sie nicht aus, dass diese Zeichen denen folgen werden, die gläubig geworden sind. Und dann wird auch erwähnt, sie werden Hände auflegen und diejenigen, denen die Hand aufgelegt wird, die werden geheilt werden. Das steht ja in Markus 16. Ich gehe jetzt heute nicht auf die Thematik aus, ist die Stelle inspiriert, ist sie nicht inspiriert. Ich denke, sie ist inspiriert und das ist vielleicht ein anderes Thema, was wir mal ausführlicher behandeln können. Es gibt ja noch einen kürzeren Schluss zum Markus-Evangelium und manche sagen, dieser kürzere Schluss ist der inspirierte und nicht dieser längere Abschnitt. Ich gehe aber mal davon aus, er ist inspiriert oder das ist das, was ich denke und somit haben wir diese Stelle, sie werden die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Nur jetzt ist eben die Frage, noch das hatte ich erwähnt, bezieht sich das auf alle, auf jeden einzelnen Gläubigen zu allen Zeiten der Gemeindezeit? Das ist die erste Möglichkeit. Es bezieht sich auf jeden Gläubigen zu allen Zeiten. Er legt die Hände auf und es wird jemand geheilt. Das widerspricht schon dem, was wir bis jetzt betrachtet haben. Zweite Option, es bezieht sich auf gewisse Gläubige, bestimmte Gläubige wieder zu allen Zeiten, also bestimmte besondere Gläubige, die dann eben die Gabe der Heilungen haben. Auch das haben wir in dem Sinne schon gesehen, dass das nicht passt. Und die dritte Möglichkeit, es gibt noch weitere, aber ich möchte es nicht alle aufzählen. Die dritte Möglichkeit, es bezieht sich speziell auf die Apostel, die mit apostolischer Autorität heilen, eben die Gabe der Heilung bekommen und so viele Heilungen erleben und das in einem begrenzten Zeitraum, nämlich im Entstehungszeitraum der Gemeinde, also im Laufe der Apostelgeschichte. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen und die Briefe anschauen, dann sehen wir, dass das einfach die passende Option ist. Denn wir können diese Frage nicht entscheiden, indem wir nur bei Markus bleiben. Wir müssen gucken, wie ging denn die Entwicklung weiter? Durch wen und wo traten Heilungen auf in einem größeren Maße? Hier meine ich jetzt nicht die einzelnen Heilungen wie die in Verbindung mit Jakobus 5, sondern eben die, die durchaus zeichenhaft sind. Und ich bin der Meinung, und das wird auch deutlich, dass in Markus 16 von Zeichen gesprochen wird. Das sind ja andere Zeichen mit den Schlangen und dem Gift und so weiter. Also hier wird nicht von dem normalen Lauf der Dinge gesprochen, sondern von gewissen Dingen, die Zeichencharakter auch haben, unter anderem haben, nicht nur, aber auch. Und somit in Übereinstimmung mit Apostelgeschichte, wo eben die Apostel speziell geheilt haben oder Gott die Apostel gebraucht hat zum Heilen und dem Sachverhalt, den ich schon geschildert hatte mit Petrus und später Paulus, der Trophimus zurückließ, sehen wir, diese Erfüllung fand im Rahmen der Apostelgeschichte statt und war nicht eine Aussage, die gedacht war für die gesamte Gemeindezeit. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, es kann ja durchaus sein, jemand hat zwar nicht die Gabe der Heilung, aber er betet und es wird jemand gesund. Dann stellt sich die Frage, soll er dann für dieses Gebet, soll er die Hand auflegen oder soll er es nicht tun? Also wenn mich jemand fragt oder dich jemand fragt, bitte bete für mich, dass ich gesund werde. Sollen wir dann die Hand auflegen oder sollen wir es nicht tun? Die nächste Frage, die zu der Antwort führt, ist es nötig, die Hand aufzulegen? Also kann Gott auch heilen, wenn wir die Hand nicht auflegen, oder ist diese Berührung unbedingt nötig? Eine interessante Aussage zur Berührung und in Verbindung mit Reinheit finden wir im Alten Testament, und zwar in Haggai, Kapitel 2. bis 13. Das ist zwar alttestamentlich, aber wir sehen hier ein interessantes Prinzip. Es ist hier eine Frage, die gestellt wird. Da heißt es: Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird diese dadurch heilig. Also es ist heiliges Fleisch, also für das Opfer natürlich geheiligtes Fleisch. Dieses Fleisch berührt jetzt irgendetwas anderes. Die Frage ist, wird die Heiligkeit übertragen durch diese Berührung? Und die Priester antworten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein. Also jetzt, jemand ist verunreinigt und berührt jemand anderes, wird der unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, er wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie opfern, unrein ist es. Dieser Sachverhalt trifft natürlich auf das Neue Testament so nicht zu, da es diesen Opferdienst nicht mehr gibt, aber dieses Prinzip, das können wir sehr wohl dadurch ableiten, nämlich Unreinheit wird übertragen durch Berührung, Reinheit aber nicht. Das heißt nicht, dass jedes Mal diese Übertragung stattfinden muss, aber wenn wir im Neuen Testament schauen, was dort gesagt wird über Dämonen und über böse Geister, dann sehen wir sehr wohl, dass böse Geister übertragen werden können. Die Berührung ist es nicht mal unbedingt nötig, aber in Verbindung mit der Berührung geschieht es oft. Dazu müssen wir natürlich beachten, dass als Gläubiger, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, eine Besessenheit nicht möglich ist. Also ein Gläubiger ist ein Tempel des Heiligen Geistes und somit kann ein Gläubiger nicht, auch wenn er in Kontakt kommt mit jemandem, der besessen ist, er kann nicht selbst in Besessenheit geraten. Also das ist schon mal gut, das zu wissen. Da brauchen wir dann in dem Sinne keine Angst haben. Aber wenn wir lesen, was im Neuen Testament, wie viele Warnungen es gibt, dass wir nicht in Gemeinschaft mit Dämonen sein sollen, dass wir nicht in Gemeinschaft mit Irrlehrern sein sollen, die ja durch Dämonen auch oder unter dem Einfluss von Dämonen stehen und dass da gewarnt wird und wir sehen, dass es eine Gefahr ist, so sehen wir sehr wohl, eine Gefahr geht von ihnen aus. Und wir wissen aus dem Korintherbrief, wo Paulus sagt, wenn ihr einen falschen Geist empfangen habt, so ertragt ihr das sehr wohl. Oder ein falsches Evangelium angenommen habt, erwähnt er ja auch, oder eben einen anderen Jesus. Es ist durchaus möglich, dass Gläubige unter einen gewissen Einfluss eines falschen Geistes kommen, wenn sie das denn zulassen. Und wie geschieht solch eine Zulassung? Nämlich unter anderem, indem sie erlauben, dass ein Charismatiker oder ein Pfingstler ihnen die Hände auflegt und für sie betet. Das ist schon so ein Eingeständnis. Sie akzeptieren ja die Autorität, zumindest in dieser Situation, desjenigen über sich selbst. Dieser Einfluss muss nicht gleich dann bestehen. Ja, das hängt von vielen Faktoren ab und auch von der Gnade Gottes. Es gibt ja viele Zeugnisse von Gläubigen, die bewahrt worden sind, obwohl ihnen die Hände aufgelegt worden sind. Die haben vielleicht auch innerlich gebetet, Herr, wenn da irgendeine Gefahr ist, dann beschütze mich. Aber wenn man sehr unvoreingenommen ist, ist die Gefahr umso größer. Desto offener man ist für das, was derjenige sagt, was er vielleicht auch vertritt und dann auch tut, desto größer ist die Gefahr, unter solch einen Einfluss zu kommen. Einfluss, aber nicht Besessenheit, und das ist wichtig, das zu betonen. Und wenn das geschehen ist, dass man unter solch einen Einfluss gekommen ist, was sollen wir dann tun? Dann sollen wir auch nicht zum Exorzisten gehen, der dann diesen bösen Geist wieder austreibt, sondern dann ist Buße angesagt. Buße und Umkehr, dass man den Herrn um Vergebung bittet dafür, dass man sich in diesen Einfluss begeben hat. Und daneben Buße und eine Distanzierung von diesen Dingen ist dann natürlich auch Glaube vonnöten, dass der Herr in seiner Gnade auch dieses Gebet erhört und reinigt von aller Ungerechtigkeit, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 eben gesagt wird. Das ist gut, wenn man an diesen Punkt kommt, das zu erkennen, denn die Erfahrung zeigt, dass viele das eben nicht erkennen, dass sie sich einlassen auf irgendetwas, dass sie nach vorne kommen in einer Heilungsveranstaltung, sich die Hände auflegen lassen und dann jahrelang unter diesem Einfluss bleiben und immer mehr auf diesen falschen Geist hören, anstatt wirklich dem Herrn nachzufolgen und durch den Heiligen Geist geleitet zu werden. Die Frage ist auch, wenn wir das wissen, was dahinter steckt, wie es in 2. Korinther 11, Vers 13 und folgende uns gesagt wird, da wird nämlich ganz klar gesagt, der Satan steckt dahinter, dann muss auch die Frage gestellt werden, sind alle Pfingstler und Charismatiker oder die Mehrzahl der Pfingstler und Charismatiker trotzdem wirklich gerettet und wiedergeboren? Wir schlagen kurz diese Stelle auf, 2. Korinther 11, Vers 13. Da wird uns Folgendes gesagt, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also hier geht es erstmal um die falschen Apostel und bei denen ist es klar. Die falschen Apostel sind nicht etwa Diener der Gerechtigkeit, sondern sind verkleidet als Diener der Gerechtigkeit. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also die Anführer dieser Bewegungen sind nicht Diener der Gerechtigkeit. Sie sind verkleidet. Sie scheinen einfach nur das zu sein. Sie verkündigen von Jesus, aber meinen einen anderen Jesus. Sie verkündigen ein Evangelium, aber verkündigen ein anderes Evangelium. Und Paulus sagt ganz klar, sie sind verkleidet. Und das ist auch zu erwarten bei jemand, der eine Verführungsbewegung anführt. Wie kann man dann sagen, ja gut, er ist ein bisschen fehlgeleitet, aber er ist gerettet und wiedergeboren, wir werden ihn mal im Himmel sehen. Nein, es sind falsche Apostel. Und das bestätigt Jesus in Matthäus 7, ab Vers 21. Da lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden aber an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also auch diese Beschreibung passt sehr gut auf die charismatische Bewegung, weil das oft die Dinge sind, die betont werden in dieser Bewegung. Dämonen austreiben, Wundertaten und Weissagung, das ist dort wichtig. Wenn wir uns also fragen, auf wen passt denn dieser Vers? Ich wüsste keine Bewegung, auf die dieser Vers besser passt, als auf die Pfingst- und charismatische Bewegung. Das muss man einfach so sagen. In anderen Zeiten, in anderen Jahrhunderten sicher auf andere Bewegungen. Aber in der heutigen Zeit passt es einfach auf diese Bewegung. Und der Herr Jesus sagt nicht, ich habe euch mal gekannt, dann seid ihr Charismatiker geworden und abgefallen. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, sie waren von Anfang an nicht echt. Und so sehen wir, dass wir befürchten müssen, dass viele in der Pfingsten charismatischen Bewegung von Anfang an nicht echt sind. Dazu gibt es aber diejenigen, die als verirrte Schafe da reingeraten und dort drin sind, gefangen sind und einfach nichts anderes hören und es deswegen dauert, bis sie da rausfinden. Das heißt, wenn wir einem einzelnen Pfingst- oder Charismatiker begegnen, können wir nicht von vornherein sagen, er ist nicht gläubig. Aber leider müssen wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist sehr hoch, weil eben dort auch ein anderes Evangelium verkündigt wird. Ich möchte das abschließend an einem Beispiel aufzeigen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem, der sich gläubig bezeichnet hat, aus der Hoffnung für alle. Und er hat mir dann auch erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Also es hörte sich alles erstmal gut an. Er hat von Jesus gesprochen, auch vom Kreuz gesprochen. Man könnte meinen, okay, ja, der scheint ja wirklich das Evangelium verstanden zu haben. Und dann sagte er mir Folgendes. Bei seiner Bekehrung war es so, es gab eine Predigt. Dann gab es einen Aufruf, nach vorne zu kommen. Dann ist er nach vorne gegangen und es wurde auch Hand aufgelegt. Und dann hat er gespürt, wie das Blut Jesu ihn gereinigt hat. Er hat es gespürt, wie das Blut Jesu durch ihn durch ist, ihn gereinigt hat. Und darauf hat er sein Heil gegründet. Es wurde dadurch deutlich, auch wenn er vom Blut spricht, ohne das zu erwähnen, vom Kreuz spricht, dann scheint erstmal alles klar zu sein, er ist gläubig. Aber dann wurde deutlich, sein Heil gründet sich auf diese Erfahrung und nicht auf das, was der Herr Jesus vor 2000 Jahren für ihn getan hat. Sein Heil gründet sich also auf sich selbst, auf ein Gefühl, das er hatte bei seiner Bekehrung sozusagen, und nicht auf objektive Tatsachen. Unser Heil muss sich aber auf objektive Tatsachen gründen, nämlich auf das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Natürlich glauben wir es und werden dann verändert und von neuem geboren. Aber wenn wir uns fragen, jetzt in diesem Moment sind wir wiedergeboren, sind wir gerettet, dann sollten wir nicht den Schwerpunkt legen auf den Tag unserer Bekehrung, dass wir sagen, vor 3 Jahren, da habe ich mich bekehrt, da habe ich meine Sünden gebracht, da habe ich das alles gemacht, sondern der Schwerpunkt liegt und das Wesentliche liegt auf dem, was für uns geschehen ist. Wenn ich mich jetzt frage, bin ich wirklich gerettet? Weil es könnte ja sein, dass alle Bekehrungen, die ich durchgemacht habe, sozusagen einfach nur subjektiv waren. Ich frage mich also nicht, habe ich mich vor 10 Jahren bekehrt, sondern ich frage mich, hat der Herr Jesus alles Nötige für mein Heil getan? Kann ich mich darauf verlassen, dass der Jesus am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde bezahlt hat? Und dann weiß ich kann mich darauf verlassen, das Wort steht. Er hat alles Nötige getan, er hat es für mich getan. Und weil ich daran glaube und darauf vertraue, weiß ich auch, ich bin gerettet. Ich gründe also mein Heil nicht auf irgendeine zweifelhafte Erfahrung in der Vergangenheit, sondern auf das objektive Heilsgeschehen, das der Jesus unumstößlich und unfehlbar für mich vollbracht hat. Und wenn man da ein bisschen nachhakt, sieht man, dass es bei vielen eher diese gefühlsmäßige Sache ist und dass sie darauf vertrauen und sich darauf stützen. Natürlich gibt es sicher auch solche, die dann wirklich irgendwann zu dem Punkt kommen, dass sie das Geschehen am Kreuz verstanden haben, für sich in Anspruch genommen haben, darauf vertrauen und wirklich gerettet sind. Und da können wir von vornherein das nicht jemandem absprechen. Aber wenn jemand ein Zeugnis dann weitergibt, das einfach zweifelhaft ist, dann haben wir auch eine Verantwortung, dem zu sagen, jetzt überleg mal, ist das wirklich dein Heil? Ist das die Hoffnung, die du hast, dass du diese Erfahrung, dieses Gefühl in diesem Moment gehabt hast? Oder was ist deine Hoffnung? Worauf stützt du dich, wenn du im Gericht erscheinst vor Gott? Dann zählt die Aussage, ich habe gespürt, dass der Jesus mich durch sein Blut gereinigt hat, die zählt da gar nichts. Sondern wenn wir im Gericht erscheinen, ja, ich meine, vor dem großen weißen Thron müssen wir nicht entscheiden, aber jemand, der falsch ist, der wird vom großen weißen Thron erscheinen und dann wird diese Aussage eben nicht gelten. Somit ist es so, dass einfach viele in dieser Bewegung nicht gerettet sind. Und ich weiß auch das Zeugnis von einem, der mehreren Charismatikern das Evangelium gesagt hat und sie gesagt haben, also wenn das Evangelium ist, dann sind wir nicht gerettet. Das haben sie ganz offen dann so gesagt, zugegeben. Das führt auch zu der Schlussfolgerung, dass wir als Gläubige uns von dieser Bewegung distanzieren sollten, nicht gemeinsame Sachen, nicht etwa gemeinsame Missionsanstrengungen unternehmen sollten, denn dadurch entstehen viele falsche Bekehrte und nicht nur das, es wird auch Missionsarbeit an vielen Orten zerstört. Auch das ist das Zeugnis von vielen Missionaren, als Charismatiker dorthin kamen, wo sie eine gute Arbeit getan hatten und der Herr gewirkt hatte, war die Arbeit innerhalb von kürzester Zeit durch eben den Einfluss und das Wirken der Charismatiker zerstört und zunichte gemacht. Es ist auch so, wenn es so wäre, dass ein Großteil der Pfingstler und Charismatiker alle gerettet sind, aber ein bisschen falsch liegen, wie es manche sagen, in manchen Sachen, Praktiken falsch liegen, aber gläubig sind, dann müssten wir auch die richtige Schlussfolgerung treffen. Dann müssten wir sagen, okay, sie liegen ein bisschen falsch, aber sie erreichen mehr Menschen als alle anderen. Also müssen wir ihre Fehler akzeptieren, weil das das Mittel ist, mit dem wir noch mehr Menschen erreichen können. Wenn es aber so ist, dass durch diese Bewegung viele falsche Gläubige entstehen, dann können wir das so nicht unterstützen. Ich meine, es wäre beides trotzdem pragmatisch, wenn wir das so sagen würden. Es wäre ja nicht richtig, denn das, was wir erkannt haben im Wort, das sollen wir vertreten und verkündigen. Und wenn da einfach gewarnt wird vor Verführung, dann sollen wir mit dieser Verführung nicht Hand in Hand gehen und gemeinsame Sache machen. Also abschließend, wir haben gewisse Gaben, wir haben in der Schrift gewisse Gaben, die waren einfach relevant im ersten Jahrhundert, wir haben diese betrachtet. Nichtsdestotrotz gibt es Gaben heute, sowohl Dienstgaben als auch Predigtgaben, die sind bis heute wirksam und somit ist jeder Gläubige aufgefordert, mit dieser Gabe den anderen zu dienen. Er sollte aber nicht nach den Gaben streben, die es gar nicht mehr gibt. Denn wenn er danach strebt und darum bittet, dann besteht die Gefahr, er bekommt diese Gabe, aber nicht von Gott, sondern von jemand anderes. Und das ist verhängnisvoll. Deswegen, der Dienst für den Herrn ist zur Ehre des Herrn und er ist nur dann zur Ehre des Herrn, wenn es wirklich von ihm auch kommt. Und diese Gaben, die es heute noch gibt, die kommen von ihm und mit diesen Gaben, mit jeder einzelnen Gabe, die jeder Einzelne hat, soll er den anderen dienen und ist aufgefordert, das zu tun. Und dann wird Gott verherrlicht, denn dann ist man ein guter Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und nächstes Mal wollen wir dann eingehen auf diese Gnade Gottes.